aus der Situation, die unfassbar scheiße war, und jetzt die quasi eigene Wirkmächtigkeit wieder zu spüren und zu haben, um dann zu sagen, okay, ich habe mich selber sogar stabilisiert und kann das und das jetzt weitermachen oder in die Wege leiten oder nach Hause gehen oder sowas.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Was genau ist eigentlich Awareness-Arbeit? Wie ist diese geschichtlich entstanden? Warum ist sie notwendig? Vielleicht kennst du es sogar aus Festival- oder Club-Kontexten. Was ist ganz spezifisch antisexistische Awareness-Arbeit und warum ist diese gerade bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspielen so wichtig? Außerdem sprechen wir über die vier Säulen der Awareness-Arbeit. Über das und noch viel, viel mehr spreche ich in dieser Folge mit Katja Maas. Viel, viel Freude beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir hier zu Besuch und wir sprechen über ein, ich sag mal, etwas besonderes Thema, was vielleicht auf den ersten Blick nicht direkt etwas mit Trauma zu tun hat und irgendwie doch wieder sehr, 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 sehr wichtig ist, denn wir befinden uns wieder, ja, ich sag mal, in der großen Gesellschaft, gesamtgesellschaftliche Themen. Und da ein ganz, ganz herzliches Willkommen an Katja Maas. Schön, dass du hier bist und schön, dass du mit uns heute über das Thema Awareness-Arbeit, Entwicklung und Teams sprechen wirst. Hi!
Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, spannend, ne? Wie die Podcast-Folge hier entstanden ist. Wir haben uns ja in Norderstedt auf dem Freiluft-Testival kennengelernt. Du bist sehr interessiert zu uns an Stand gekommen. Du hast erstmal so, was macht ihr hier eigentlich? Survivor Queens, ist das so ein Frauen-Survival-Ding in Pink?
Ja, genau.
Und da sind wir irgendwie auch über deine Arbeit ins Gespräch gekommen und ich fand es so cool, dass ich gesagt habe, hey, lass uns da mal eine Podcast-Folge drüber machen. Lass uns mal, ja, das Thema auch in die Survivor Queen Welt tragen. Und damit, ja, wäre ich mal ganz, ganz neugierig von dir zu hören, wer bist du und was ist eigentlich Awareness-Arbeit und warum ist die so wichtig?
Ja, sehr gerne. Also, damit die ZuhörerInnen auch ein kleines Bild vielleicht vor Augen von mir haben können. Also erstmal, meine Pronomen sind sie und keine Pronomen, wenn ihr über mich sprechen wollt quasi. Und ja, ich habe blonde, kurze Haare, die Seiten sind sehr kurz geschoren und habe auf der linken Seite ein Piercing, grün-braune Augen und genau, meistens auch ein, wie mir gesagt wurde, ein großes, breites Lächeln im Gesicht.
Das kann ich unterschreiben, ja.
Und ja, ich bin weiß, gehört zu den neurodivergenten Menschen, das heißt so mit neurologischen anderen Prozessen im Gehirn. Und genau, deswegen das vielleicht vorab. Und falls es mal so ein bisschen springen sollte, könnt ihr es zumindest auch einordnen, weshalb. Und ja, das Thema Awareness ist auf jeden Fall eins, was sich irgendwie ein bisschen so ergeben hat, vor allem in der Intensität und ja, in dem Umfang, wie es jetzt bei mir stattfindet. Awareness entstand ja vor allem so Mitte, ich überlege gerade die Jahreszahl, manchmal kriege ich die durcheinander. Ich glaube, es war 2013, 2012, zumindest sage ich jetzt mal hier im deutschsprachigen Raum, dass da der Begriff auch das erste Mal stattgefunden hat, nämlich zu einer Demonstration. Und dort haben sich die Leute vorher Gedanken gemacht, was können wir machen, damit vielleicht Menschen, die von Gewaltsituationen betroffen sind, sich besser aufgefangen fühlen. Da fließen aber auch noch so ganz andere Sachen mit rein, die viel, viel früher schon angesetzt wurden. So in den ja, 68er, 1968er vor allem parallel tatsächlich in den USA in der Black Community, was quasi so Ursprung mit Community Accountability zu tun hat, also gemeinschaftliche Verantwortung, weil vor allem bestimmte Communities einfach nicht den Rückhalt von Strukturen haben konnten, wie zum Beispiel Polizei, Gericht oder sowas. Also das war dort ja auch sehr deutlich in den USA zu sehen. Und auch als schwarze Frauen dort wenig Handlungsmöglichkeiten hatten und sich dann zusammengeschlossen wurde. Und parallel ist in Europa auch das passiert und auch in Deutschland 68er-Bewegung, nämlich in der Lesbenbewegung, das genau aus den gleichen Gründen, weil entsprechende Personengruppen nicht das Gefühl hatten, sie würden wirklich ernst genommen werden oder Sachen könnten sich zum Positiven auch verändern, wenn sie irgendwie Gewalt erleben und das auch ansprechen und haben dann eigene Strukturen quasi geschaffen. Und das ist so, sind so ja, sag ich jetzt mal, vorgelagerten historischen Sachen, die dann auch auf ganz viel Weiterentwicklung in bestimmten Kreisen, vor allem eher aus dem ja, linken politischen Bereich, dass da das dann weiterentwickelt wurde und dann das Thema Awareness richtig aufgeploppt ist und vor allem die antisexistische Awareness-Arbeit. Also bedeutet, dass es eine Arbeit oder ein Konzept ist, das für Menschen da ist, die von Sexismus und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und ja, genau, vielleicht das erstmal so kurz als Einleitung, vielleicht bevor es so in die Praxis oder andere Richtungen gehen könnte.
Ja, mega, mega cool. Danke dir auch dafür den Ausflug in die Vergangenheit. Ich finde das immer super spannend, weil dann hat man ja noch mal ein anderes Gefühl dafür, wo kommt's her, wie hat sich's entwickelt und wo stehen wir heute damit, ne?
Ja, genau. Und da dann auch so zu sehen, dass wirklich an mehreren Orten, also es sind definitiv noch mehr wahrscheinlich Orte, wo es sich auch aus eigener Dynamik heraus solche Strukturen entwickelt haben. Das sind aber so die, die so ein bisschen, glaube ich, greifbarer sind und eher stellvertretend vielleicht auch für andere ja, Community und Strukturen so stehen können. Ja, ich finde es auch immer sehr spannend.
Ja, und ich glaube, für diejenigen, für die das Thema Awareness immer noch ja, sehr, sehr neu ist, oder es ist ja, ne, wir sind ja auch in einem englischen Begriff und dann ist das ja irgendwie auch so ein bisschen fluffig und schwer zu greifen. Und daher vielleicht hilft es ja auch, ein bisschen in Alltagsbeispiele reinzugehen. Ne? Wie sieht das dann im Alltag tatsächlich aus? Wie sieht Awareness-Arbeit grundsätzlich aus? Wie sieht dann ganz spezifisch noch die antisexistische Awareness-Arbeit aus? Da bin ich ganz, ganz neugierig von dir mehr zu hören.
Ja, also ich würde fast sagen, so wie ich es mitbekommen habe, wahrgenommen habe, war es vor allem auch, als es so in die Öffentlichkeit ging, vor allem so Feier-Party-Club-Kontext, und da wirklich so im Nachtleben Anlaufstellen zu haben, wo ja auch nochmal ganz andere quasi Alltagssituationen, Bedingungen auch da sind, sei es jetzt auch mit Konsum durch Alkohol oder andere, sage ich jetzt mal, Produkte, verändern sich ja auch sowohl Grenzen als auch Wahrnehmung und Ähnliches und Hemmung oder auch so dieses Gefühl, okay, ich will jetzt endlich mal richtig alles loslassen, Party machen, frei sein, so. Und das kann leider dazu ja führen, dass dann bestimmte Grenzen nämlich von anderen nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Deswegen würde ich sagen, ist da so ein Hauptschwerpunkt, wie es so in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass nämlich dann während einer Party oder Festivals oder anderen Sachen dort Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, eine Anlaufstelle haben, wo sie wirklich das Gefühl haben, okay, bin ich erstmal sicher und gut aufgehoben und kann mich erstmal auch aus dieser Situation herausziehen. Und dann gibt es unterschiedliche Sachen, die dann dazu führen können, dass ich dann auch hoffentlich wieder ein bisschen bestärkter wieder zurückgehen kann quasi. Ja, und mittlerweile ist es aber auch so, dass weiter so eigene kleine Strukturen quasi in eigenen Teams auch da einen besonderen Augenmerk drauf haben, dann aber auch nochmal mit dem Fokus der gemeinschaftlichen Verantwortung. Die Awareness-Struktur, also die konkrete Ansprechbarkeit für Betroffene in der gemeinsamen Verantwortung. Genau, und das ist auch ein Bereich. Und ich sage jetzt mal, der, in dem ich aktuell sehr deutlich unterwegs bin, ist der Bereich von Großveranstaltungen, unter anderem Fußball. So, und neben dem quasi Festivals, die ich auch schon ein Stück weit begleitet habe, ist jetzt einer der Schwerpunkte wirklich die Veranstaltung, was ja auch eine ist. Eine quasi Freizeitveranstaltung, auch wenn es manchmal ein bisschen seltsam klingt, aber dass es da nämlich genau auch ähnliche Strukturen gibt für Betroffene, weil wir das ja leider potenziell in all unseren Lebenslagen und Lebensumfeldern erfahren müssen. Da einfach dann wirklich auch Strukturen zu haben, damit Betroffene sich nicht so alleine fühlen.
Ja, mega, mega cool. Und vielleicht gerade einfach nochmal eine Ergänzung von mir dazu, zu dem, wie ich finde es total cool, dass du gerade nochmal so Club- und Party-Kontext angesprochen hast. Ich glaube, auch Menschen, die noch nie was von Awareness gehört haben, kennen vielleicht so dieses Konzept, gerade so auf der Toilette ist ja dann mal irgendwie, ne, hey, fühlst du dich belästigt? Frag an der Theke nach Paula oder so, ne? Also das ist ja sowas, was sehr, sehr Gängiges, was ich total schön finde, was sich sehr etabliert hat, dass Menschen, die eben ja von Sexismus oder anderen Angriffen oder ne, vielleicht irgendwie einfach, ich sag mal, eklige, nervige Menschen, die irgendwie einem hinterherrennen, die man nicht mehr los wird oder irgendwas, dass es da, ich sag mal, easy Exits gibt, ne, dass man da irgendwie unterstützt wird durch eine Struktur, und jetzt haben wir ja da auch einen Namen für, ne, durch eine Awareness-Struktur, da rauszukommen, ne, wo man vielleicht, wenn man alleine wäre, jetzt gar nicht wüsste, oh, was mache ich denn jetzt, sage ich dem, der soll weggehen, kann ich weggehen, wenn ich jetzt alleine rausgehe, vielleicht rennt der mir hinterher, ne, also irgendwie ist weird, und wenn da aber eine Möglichkeit ist, niederschwellig zu sagen, hey, ich brauche hier gerade Hilfe, dann ist das ganz schön cool. Und mega stark dann da nochmal der Sprung zu dem, was du jetzt tust. Ne? Ich war ja auch sehr überrascht, als wir erzählt haben. Und meinst, ja, ich mache das bei Großveranstaltungen, beim Fußball. Ich so, okay, das ist ein hartes Pflaster, stelle ich mir vor. Aber korrigiere mich da gerne.
Nee, auf jeden Fall. Und das, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was mir gerade dazu so in den Kopf kommt. Es gibt dann Awareness-Strukturen und das ist gut und das ist wichtig und dass sie vor allem auch professionalisiert werden, weil es einfach noch so neu ist, dass gewisse, sage ich jetzt mal, Standards noch nicht wirklich festgelegt sind und so. Und das soll aber auch nicht dazu führen, zum Beispiel, dass so eine vermeintlich falsche Sicherheit oder so da ist, weil auch wenn es Awareness-Strukturen gibt, wird es trotzdem diese beschissenen Gewaltsituationen immer geben, weil es keine Präventivmaßnahme ist, sondern halt immer eher ein Auffangen oder Abfangen von. Und genau, und da ist es ja beim Fußball leider ja ein, sage ich jetzt mal, Bereich in unserer Gesellschaft, der immer noch durch bestimmten Habitus und Wirkungsweise geprägt ist, was wir, glaube ich, so oder was so gängig in der Gesellschaft als männlich dominiert, sage ich jetzt mal, verstanden wird. Und in Teilen auch, weil Fußball das so mit sich bringt, auch irgendwo gewaltvoll ist. So, also es ist ja ein Wettkampf und es gibt unterschiedliche Ebenen beim Fußball, wie Wettkampf ausgetragen wird. So. Und es sind super viele Emotionen, die damit reinspielen. Und dann auch noch Konsum. Also es sind sehr viele Bausteine, die Potenzial leider haben für gewaltvolle Situationen. Und deswegen finde ich es auch mega gut, dass da in dieser Branche, sage ich jetzt mal, das auch als Notwendigkeit gesehen wird, das umzustellen oder auch mit zu integrieren.
Ja, finde ich mega, mega krass. Also hat mich tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass dass das so schon da ist und ja, dass das als Notwendigkeit wahrgenommen wird und du ja da eben auch tätig bist und das ja auch schon recht lange. Und vielleicht so zur Info für die, die das gerade hören, egal wann ihr es hört, wir reden tatsächlich gerade im während der Zeit der EM 2024 darüber. Von daher, ja, hochaktuell. Ich bin neugierig, wenn du erzählen magst, Katja, wie bist du denn da gelandet bei dem Thema und dann auch noch beim Fußball? Also bist du selber irgendwie schon immer Fußballfan und hat sich das irgendwie bewegt? Oder wie bist du da gelandet bei der Awareness-Arbeit, bei Großveranstaltungen und dann sogar noch so spezifisch im Fußball?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. ja, also ich bin tatsächlich, ich war als Kind schon sehr fußballbegeistert und mein Kinderzimmer hing auch voll mit Plakaten, Bettwäsche, Uhr, keine Ahnung. Und bin da dann auch schon im Stadion gewesen bei meinem Kindheitsverein. Und ja, dann gab es aber so mal so ein bisschen Pause und später aber immer noch so vor allem Sport interessiert und dann auch Fußball. Also generell glaube ich eher sportbegeistert insgesamt und Fußball kam immer wieder auf. Und dann auch als ich noch quasi in meiner Studistadt gewohnt habe, dort schon mich zu St. Pauli orientiert und gleichzeitig war aber auch immer so, ja, aber ich habe auch Bock, nicht nur in Anführungszeichen Fan zu sein, sondern ich habe Lust, dort auch irgendwie Sachen anzustoßen. Und dann gab es schon einen Arbeitskreis, also die bestanden schon, glaube ich, 1 oder 2 Jahre. Und ich habe davon mitbekommen und habe mich dann an die gewendet. Und da gab es so die ersten Impulse, aber ich glaube, dann nachher die Pandemiezeit zum Beispiel, die hat dann viel dahin bewegt, dass auch Zeit da war, sich nochmal anders inhaltlich damit auseinanderzusetzen und so. Und also sehr vorteilhaft in diese Richtung. Und genau, und da bin ich dann tatsächlich ziemlich schnell und voll eingestiegen, weil ich das super gut fand, auch was da vorher schon so war und auch mit den Menschen zusammen das gemeinsam zu entwickeln. Und halt auch, weil wir wussten, ja, okay, das hat auf jeden Fall Bedarf, weil egal in welchem Bereich unserer Gesellschaft ist das ein Thema. Genau, und dann halt auch selber betroffen von Sexismus und unterschiedliche Ebenen von sexualisierter Gewalt, weil ich würde fast behaupten, dass jede Person, die nicht cis-männlich ist, also als Mann geboren ist und als Mann sich weiterhin versteht, davon leider betroffen ist. Genau, und dann gab es auch eine Dringlichkeit in dem Verein. Also es kamen ein paar Fälle, die sichtbar wurden und deutlich benannt wurden, die es vorher schon die ganze Zeit gab, aber worüber wenig gesprochen wird oder wurde. Und dann hat es nochmal eine andere Dynamik auch aufgenommen. Und So hat sich das dann nachher entwickelt, dass wir auch mit dem Verein dort schon viel im Gespräch waren. Und ich dann nachher aber aufgrund von Selbstständigkeit und anderen persönlichen Sachen mich, sage ich jetzt mal, aus der ehrenamtlichen Arbeit dort rausgezogen habe. Aber an vielen anderen Stellen irgendwie das Thema mich trotzdem nicht losgelassen hat. Und dann aufgrund dieser quasi gesamten Entwicklung und auch so, was so meine Ausbildung noch so mitbringt, habe ich eine Empfehlung bekommen von einem anderen Verein, die auch Awareness-Arbeit machen und die sich aber da nicht ganz so konkret angegliedert gefühlt haben, was so Fußball angeht, und haben aber gemeint, ja, meldet euch doch mal bei Katja. Und ja, und dann ist es dazu gekommen, dass so wirklich auch dort die Beratung, wenn sie schon parallel und vorher woanders auch stattgefunden hat, bei Festivals und so, dann da jetzt hingegangen ist. Und ich finde es richtig gut, richtig wichtig und irritierenderweise macht es sogar Spaß.
Irritierenderweise. Geil. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber einfach nochmal mit dem Blick auf den Sexismus im Fußball, würdest du sagen, also allein auch dadurch, dass du ja einfach sehr, sehr viel damit jetzt aktiv zu tun hast, ist da mehr im Fußball als in der Mitte der Gesellschaft oder ist es einfach nur eine ungünstige Konstellation, weil so viel zusammentrifft?
Ich glaube beides, ja und beides auch nicht. Also ich glaube, weshalb das beim Fußball so anders sichtbar ist, ist, dass einige vielleicht wirklich so das Gefühl haben, okay, jetzt kann ich hier mal Sachen sagen, Sachen machen, bei die woanders sofort irgendwie aufstoßen würden. Und das ist natürlich auch bedingt auch durch so große Menschenmassen nochmal anders. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich konkrete Beispiele gerade so bringen soll oder ob wir vorher so einen kleinen Content-Note dazu vorlegen, aber genau, dass das so ein bisschen Thema ist. Und gleichzeitig würde ich aber auch nicht sagen, dass Fußball ein besonders schwieriges, also oder anders gesagt, in anderen Bereichen des Lebens, also sei es am Arbeitsplatz, sei es im eigenen kleinen Sportverein oder wenn ich einen Malkurs mache oder so, oder bei jetzt auch in ja, Praxen oder so, wenn ich bei Ärztinnen bin, heißt das nicht, dass das nicht da auch ein Thema sein kann und nicht auch da genauso und dauernd präsent ist. Oder aus eigener Erfahrung, wenn es so um kleine Dorfsituationen geht und irgendwie ein Dorfgrillen stattfindet, ist es mittlerweile, weil ich auch ein anderes Bewusstsein dafür habe, schon krass auffällig, wie stets und ständig das eigentlich da ist in unserer Gesellschaft. So.
Ja, verstehe.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind vier Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
Okay. Und dann die große Frage: Wie sieht denn dann so eine Awareness-Arbeit tatsächlich im Doing aus? Vielleicht magst du einfach mal von deiner Arbeit erzählen, und dann können wir von da aus immer noch am Ende, also danach dann nochmal auf eine Abstraktionsebene gehen und gucken, okay, was können unsere ZuhörerInnen denn für sich mitnehmen und vielleicht bei sich anstoßen? Aber genau, ich finde es immer schön am echten Lebensbeispiel, an deiner Arbeit. Wie sieht das aus? Wie baut ihr so Strukturen auf? Worauf achtet ihr? Was ist da wichtig?
Vielleicht vorab, was mir auch wichtig ist in dem Kontext, dass es, glaube ich, nicht nur einen Weg gibt, sondern unterschiedliche Wege, das umzusetzen. Was aber so die Säulen in dem Verständnis der Awareness-Arbeit ist, in der ich mich die letzten Jahre so bewegt habe, sind so vier unterschiedliche Sachen, unter anderem Vertraulichkeit. Also ich glaube, das sollte relativ eindeutig sein, dass alles, was irgendwie besprochen wird und Betroffene an Awareness-Teams richten, dass das nur unter den Personen bleibt, so, und nicht nach außen getragen wird. Egal, um welche Situation es sich tatsächlich handelt. Dann der Faktor oder die Säule Betroffenen zentriert. Also das heißt, die Awareness-Arbeitenden sind auch wirklich ausschließlich an der Seite der Betroffenen. Alles andere ist für die relativ egal. Also wenn wir jetzt im Club-Kontext bleiben, da gibt es ja auch dann Security oder ähnliches. Und die stehen zwar in Rücksprache, aber eigentlich kümmern die sich dann um die Person, die Gewalt ausübt oder alles andere. Und so, dass wirklich die ganzen Kapazitäten immer bei der Betroffenen bleiben vom Awareness-Team. Genauso wie Parteilichkeit heißt, dass ich ausschließlich mich neben die Haltung und Meinung und dem Erfahren vor allem der Betroffenen stelle und dort auch mich nicht ins Wanken lassen bringen, zum Beispiel durch so eine Situation, ah, wir können ja mal anhören, was der andere dazu sagt, so. Und das passiert nämlich nicht, sondern das ist erstmal total egal, was die andere Person, Partei oder weiß nicht was zu der Situation sagt, weil es nämlich sonst in der Gesellschaft nämlich komplett andersrum aussieht. Sobald diese Perspektive mit reingebracht wird, ist eigentlich das, was Betroffene sagen und fühlen und erleben mussten, wird alles klein geredet und es hat auch eigentlich nicht stattgefunden. Also gibt es unterschiedliche Ebenen zwischen, aber deswegen ist das auch so einer der Prinzipien. Was dann noch dazu kommt, ist so die Haltung, dass Awareness-Arbeitende, Betroffene immer re-empowern wollen. Also das Wort habe ich auch von einer Kollegin mit übernommen. Vielleicht sage ich auch einmal ganz kurz Danke, Kerse, weil das so wirklich so dieses, ja, aus der Situation, die unfassbar scheiße war und jetzt die quasi eigene Wirkmächtigkeit wieder zu spüren und zu haben, um dann zu sagen, okay, ich habe mich selber sogar stabilisiert und kann das und das jetzt weitermachen oder in die Wege leiten oder nach Hause gehen oder sowas. Genau, dass das auf jeden Fall mitgedacht wird. Und jetzt habe ich den einen Punkt noch vergessen, was ich sagen wollte, bei den unterschiedlichen Säulen. Aber genau, das sind so die Säulen, wo nach meinem Verständnis auch nachgearbeitet werden sollte.
Wäre mir
Und
gar
das
nicht aufgefallen. Ich hätte einfach Re-Empower jetzt als vierte Säule verstanden.
ja, wäre es auch, aber ich hatte eigentlich nämlich noch einen anderen Punkt, der vielleicht fällt mir bestimmt gleich wieder ein, den
Ja,
ich vergessen
bestimmt.
habe. Weil so Re-Empowerment so ein Ergebnis daraus quasi ist, aus den vier Säulen. Ja, und es geht halt wirklich darum, dass Menschen die Awareness-Arbeit machen, vor Ort sind, präsent sind, und vor allem ansprechbar sind, und dort auch wenig Hürden da sind, um die dann anzusprechen, falls Betroffene Scheißsituationen erleben und dann Unterstützung suchen. Und ja, und immer so, dass wirklich Betroffene entscheiden können, ah ja, Da ist der nächste Punkt, nämlich Definitionsmacht. dass die Betroffene alleine entscheidet, was passiert ist, wie das eingeordnet wird, und ja, was die Person auch letztendlich braucht. Weil manchmal ist von anderen, von außen quasi, die denken würden, so, oh, das wirkt aber jetzt so, als wäre das richtig uncool. Wenn aber die Betroffene sagt, nö, ich bin total okay, wie das jetzt hier gerade ist, dann wird das auch so stehen gelassen. So. Und genauso auch in Fällen, wenn die Betroffene halt sagt, egal was passiert ist, oder auch wenn es nur sehr schwammig formuliert ist, so ist ja auch eher eine Wertung, also dass das aber trotzdem okay ist. Und genau das, was gesagt wird, ist in der Situation das Passende. Die Betroffene darf das alles selbst entscheiden, so was mitgeteilt werden möchte. Ja. Und so sollten im Idealfall die Awareness-Teams aus meiner Perspektive arbeiten. Und das heißt, ansprechbar sein und dann möglicherweise einen Rückzugsort anbieten oder so bestimmte Sachen, um wieder aus der Situation rauszukommen. Also Gesprächsangebot unter anderem, aber auch einfach sich selber zurückziehen können, vielleicht ablenken können durch irgendwelche Magazine. Oder sage ich jetzt mal Rätselhefte, sich, weiß ich nicht, Klebetattoos auf dem Arm machen oder was Leckeres snacken, also von irgendwie Kekse über Obst oder einen warmen Tee. Alles kann dazu beitragen, um Betroffene wieder zu bestärken. So, und das ist so die Aufgabe und das sollte so das Ziel sein. Was die Awareness-Arbeit umsetzen soll.
Okay. Da haben wir einen sehr, sehr großen Überblick bekommen. Sehr cool. Und wie sieht das dann bei dir tatsächlich aus im Doing, wenn du das im Fußball machst?
Im Fußball, da ist es bei mir mittlerweile ein bisschen anders geworden, weil ich mache diese aktive Awareness-Arbeit auch noch. Dann tatsächlich manchmal in nicht kommerziellen, sage ich jetzt mal, Bereichen. Und im Fußball ist es so, dass ich dort die Organisation oder das Unternehmen begleite, um diese Struktur aufzubauen und gar nicht die direkte Betroffenenarbeit mache. Ja, und da ist es so, weil es halt wirklich so ein sehr neues Thema ist und einfach noch keine großen Erfahrungswerte da sind, auch bei den Festivals und ähnliches, dass ich dort unterstütze, was es an vorab Sachen alles benötigt, um wirklich an den Spieltagen und auch an jedem Spieltag quasi zu Hause im eigenen Stadion es gewährleisten zu können, dass Betroffene gute Unterstützung erhalten. So, und das heißt, sowas wie entsprechend Personal sollte dafür da sein, und eingestellt und vor allem entsprechend auch entlohnt werden, weil das ist eine sehr intensive, emotionale und psychische Belastung, die auch dort für vor allem die Arbeitenden entstehen kann, so und das zu honorieren, also so wie bei anderen, sage ich jetzt mal, sozial- und psychotherapeutischen ja, Tätigkeiten. Genau. Und dass halt auch ein Verständnis dafür da ist. Also ich glaube, mit der größte Baustein am Anfang ist so, dass, okay, ja, wir verstehen, dass es nicht nur reicht, mal einen 3-Stunden-Workshop zu machen, weil das so groß und umfänglich ist und vor allem wirklich eine eigene Struktur am Spieltag, wie zum Beispiel die Sicherheit oder aber auch Fanbetreuung, Fanprojekte und sowas. Und das dann wirklich neu aufzubauen aus dem Nichts und dort Raum und Kapazitäten und Ressourcen zu schaffen, das ist so die große Herausforderung da drin. Und das angepasst an das jeweilige Umfeld. Also weil jedes Stadion ist anders, jede Fanszene ist anders, jede Mitarbeitenden sind anders und es sind unterschiedliche Voraussetzungen da. Und deswegen ist es ganz gut, da auch am Anfang genauer hinzugucken, um zu schauen, was wirklich passt und was notwendig ist. So.
Ja, mega, mega stark. Auch da nochmal sehr, sehr cool. Na, hey, das ist keine ehrenamtliche Arbeit, sondern das ist Arbeit, ne? So wie man ja auch nicht sagen würde, yo, der Security-Mann, der mag ja Fußball, also der kann da auch stehen für kostenlos, ne? Sondern dass das wirklich auch ernst genommen wird als, okay, das ist ein wichtiger Teil von der Struktur dieser Großveranstaltung. Finde ich cool.
Ja. Und
Stark.
das ist so, ich glaube, das ist somit die größte Herausforderung, weil manchmal auch im Fußball, und da gibt es auch andere, sage ich jetzt mal, Gruppenstrukturen, wo das Herz so sehr dranhängt auf der einen Seite, weil ich das so unfassbar gerne mache, und gleichzeitig in Teilen ja auch von ehrenamtlicher Arbeit auch lebt. Und das ist, finde ich, total legitim und fein. Aber für mich wird es dann nachher ein Unterschied, sobald es in die Professionalisierung geht, beziehungsweise auch in die Kontinuität. So, also es ist halt nicht nur mal eben einen Kuchen backen für den nächsten, weiß nicht, Bazar oder so Flohmarkt oder irgendwie sowas. Sondern es ist halt wirklich harte, anstrengende kognitive und psychoemotionale Arbeit, so, die dort geleistet wird.
Ja. Wow, danke.
Ja.
Das war's mit dem ersten Teil zum Thema Awareness-Arbeit mit Katja Maas. Im nächsten Teil wird es nochmal praktischer. Wie sollte ein Angebot eines Awareness-Teams oder eine Awareness-Struktur aussehen? Aber wo liegen auch die Grenzen der Awareness-Arbeit? Also was kann und sollte diese vielleicht nicht leisten? Und dann ganz alltagspraktisch, wie kannst du Awareness, Arbeit und Strukturen in dein Umfeld, in dein Leben, in deinen Alltag einbringen, anstoßen, Veränderungen hervorrufen, hervorkitzeln. Also schalt gerne wieder ein. In 2 Tagen gibt's den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und/oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!